Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute für Sie im, im Stadtlabor, für Sie am Mikro Klaus Scharke. Und unser Thema heute, zukunftsfähige Mobilität für Kassel. Und bei uns zu Gast sind Mitglieder der Scientists for Future, die wir sehr, sehr herzlich begrüßen an diesem Abend. Und diese jungen Menschen stellen sich jetzt gleich kurz einmal selber vor, damit wir wissen etwas über den Hintergrund dieser Leute, mit denen wir jetzt eine Stunde zu diesem Thema Mobilität, zukunftsfähige Mobilität diskutieren werden. Bitte.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marissa Reiserer, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrssysteme und forsche dazu pandemieresistenten ÖPNV.
Ja, hallo, ebenfalls danke für die Einführung. Ich bin Ramon Briegel, eine Kollegin von Marissa Reiserer, also auch am Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Uni Kassel. Ich habe schon früher auch an der Uni Kassel am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gearbeitet und das Thema Verkehr und Umwelt beschäftigt mich seit meiner Jugend.
Guten Abend, mein Name ist Laura Henn. Ich bin Umweltpsychologin und ich arbeite als Wissenschaftlerin am Center for Environmental Systems Research an der Universität Kassel und bin auch Mitglied der Scientists for Future Kassel, für die wir alle drei heute hier sind. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich auch für nachhaltige Mobilität, vor allem im Bereich Fahrrad.
Ja, okay. Vielen, vielen Dank erstmal für diese kurze Vorstellungsrunde. Wir hören, dass wir hier ein kompetentes Team an Bord haben, was jetzt hier ordnungsgemäß Corona-kompatibel hinter der Scheibe sitzt und der eine an der Technik sozusagen. Also wenn es mal das ein oder andere mal hakt in der Kommunikation, wir können uns hier nicht alle angucken, dass Sie das da draußen einfach wissen, aber wir machen das natürlich so gut, wie wir es können. Und meine erste Frage wäre, wir haben jetzt mehrfach das Wort gehört, Sie engagieren sich für die Scientists for Future und erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal genau, um was es sich bei dieser Gruppe handelt.
Also die Scientists for Future, die haben sich gegründet, als diese Bewegung Fridays for Future groß geworden ist, mit der Absicht, die Fridays for Future zu unterstützen mit wissenschaftlichen Argumenten. Also die haben so eine Art Gründungsdokument damals verfasst und veröffentlicht, wo sinngemäß drinsteht, die Forderungen der Fridays for Future Bewegung sind wissenschaftlich begründet und berechtigt und wir unterstützen das Ganze.
Genau, und von den Scientists for Future gibt es viele verschiedene Gruppen vor Ort in allen wahrscheinlich Universitätsstädten und noch mehr Städten in Deutschland. Wir sind Scientists for Future Kassel und unterstützen eben die Fridays for Future auch fachlich, wenn sie uns darum bitten und stärken ihnen generell den Rücken, dass sie recht haben mit ihren Forderungen. Genau.
Und können Sie, um da mal eine Vorstellung zu bekommen, die Fridays haben ja sehr, sehr vor der Corona-Zeit sehr, sehr gut mobilisiert. Das war beeindruckend, was die sozusagen auch ohne die Beteiligung der klassischen Medien vielleicht also auf die Reihe bekommen haben, einfach aus den sozialen Medien und so weiter. Wie viele Leute sind in Ihrer Gruppe engagiert, damit wir eine Idee davon bekommen, wie viele Menschen das in Kassel plus Region sind?
Ich denke, das bewegt sich so in der Größenordnung 100.
Stimmt das? Ich glaube, deutlich drüber. Also so auf den E-Mail-Listen sind es auf jeden Fall mehr und so unter den Aktiven, das sind wahrscheinlich unter 100, also die jetzt regelmäßig auch sich in Gruppen engagieren. Aber ich glaube, so zugehörig fühlen sich vermutlich schon so 150, 200, würde ich mal schätzen, aber ich kenne keine genauen Zahlen tatsächlich.
Und also ich habe mal ein bisschen auf der Webseite mich natürlich vorab schlau gemacht. Da lese ich so Stichworte wie überinstitutionell, überparteilich und interdisziplinär. Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
Naja, es ist tatsächlich so. Wir kommen natürlich aus allen Fachbereichen und manche arbeiten ja auch in interdisziplinären Projekten oder in interdisziplinären Zentren wie dem Center for Environmental Systems Research. Also Interdisziplinarität ist für das Klimathema essentiell. Das ist ja ein Thema, das alle Lebensbereiche und eben auch alle Wissenschaftsdisziplinen im Grunde betrifft.
Genau, überinstitutionell bedeutet, dass es sich nicht auf Universitäten beschränkt, sondern alle Einrichtungen, die wissenschaftlich arbeiten oder alle Personen, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, können Mitglied bei Scientists for Future werden. Und überparteilich heißt, dass wir uns keiner Partei zugehörig fühlen, sondern sozusagen neutral und basiert auf wissenschaftlichen Fakten unsere Expertise aufstellen, unsere Forderungen oder unsere Äußerungen tätigen.
Genau, und wir sind natürlich auch nicht nur eine Dienstleistungsorganisation für Fridays for Future, sondern haben natürlich auch andere unabhängige Aktivitäten, also Presseerklärungen und politische Initiativen und so weiter.
Ja, also Forderung ist ein gutes Stichwort, also so, das haben Sie eben in den Raum geworfen. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, heute zum Thema zukunftsfähige Mobilität für Kassel zu sprechen, und lassen Sie uns doch da mal einen Blick aus Ihrer Perspektive auf dieses Thema werfen, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee bekommen, wie Sie auf dieses Thema blicken.
Ja, also ich blicke da gar nicht nur aus der Perspektive Forderungen darauf, sondern aus der Perspektive Lebensqualität. Also natürlich fordern wir etwas, aber wir wollen auch verführen sozusagen, ne? Also wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann würde ich jetzt ein Bild zeigen oder zwei Bilder vorher, nachher mit einer Straße in Wien, die bis vor wenigen Jahren noch vom Autoverkehr dominiert war und wo heute Menschen flanieren und an Tischen an der Außengastronomie sitzen und das Leben genießen.
Genau. Ja. Ich würde vielleicht ergänzen, wir fordern ja nicht nur in dem Sinne, sondern wir wollen auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man da hinkommt oder auch einfach wissenschaftliche Expertise bereitstellen, die dabei hilft, die Herausforderungen im Bereich Verkehr oder auch in anderen Bereichen, aber jetzt heute mal eben im Bereich Verkehr und Mobilität anzugehen. Und dazu sagen wir ja nicht nur, macht was, sondern wir schlagen auch vor, ihr könntet dies und das und jenes machen, das wirkt, das wissen wir aus anderen Städten, das wissen wir aus Studien, das wissen wir aus der Wissenschaft, das hat man alles schon gesehen und so könnte man das begleiten und auswerten. Also es ist ja sozusagen, wir sind, wenn überhaupt, Lobby für Klimaschutz, und das ist relativ breit, und um dieses komplexe Thema anzugehen, wollen wir quasi unseren Beitrag leisten. Also ich würde uns da eher als Companions, quasi als MitstreiterInnen in dieser Aufgabe sehen für die Gesellschaft.
Dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret auf unsere Stadt gucken, auf Kassel, ne? Also was sind so die zentralen, nennen wir es mal, Herausforderungen, vor denen unsere Stadt in Bezug auf das Thema Verkehr aus Ihrer Perspektive steht?
Kassel steht als eine der ganz großen Städte für die Art zu bauen, dass man nach dem Krieg gesagt hat, wir wollen Städte zentriert ums Auto herum bauen. Man hat nach dem Krieg ganz, ganz viel Wiederaufbauarbeit dahin gesehen, dass Autos möglichst schnell durchfahren können. Man hat sich aber nicht mehr dafür interessiert, dass Menschen kurze Wege zurücklegen können, dass Kinder sich frei bewegen können, dass Menschen mit dem Rad unterwegs sein, dass es sich schön lebt an den Straßen, sondern es wurde eben sehr, sehr viel ums Auto herum gebaut, auch mit dem bewussten Ziel eben, die Städte fürs Auto zu bauen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, dass hier jahrzehntelang fürs Auto gebaut wurde und wir jetzt sagen, wir wollen die Stadt wieder für Menschen zurückgewinnen.
Genau, und die Herausforderung in der Stadt ist eben immer, dass der Raum begrenzt ist. Das heißt, es stehen Gebäude, es steht ganz viel Infrastruktur und wir müssen uns in dieser Stadt organisieren und umorganisieren. Und dadurch, dass es eben so autozentriert gebaut wurde, muss man jetzt Lösungen finden, wie man das so umgestalten kann, dass die Stadt wieder ein Ort zum Leben ist. Weil eigentlich ist eine Stadt ja ein Ort, an dem Menschen leben, sich bewegen, sich austauschen, handeln, was auch immer. Es ist eigentlich kein Ort für Autos. Und zurzeit ist die Stadt eben sehr, sehr dominiert von Autos, gerade weil hier eben nicht so wahnsinnig weitläufige Strukturen irgendwie zu finden sind. Und das ist natürlich irgendwie eine harte Diskussion, das merkt man immer wieder.
Ja, die Herausforderung ist natürlich auch, die Stadt Kassel hat sich zum Ziel gesetzt, das hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, bis zum Jahr 2030, also in 9 Jahren, klimaneutral zu werden. Das ist im Bereich Mobilität eine wirklich große Herausforderung. Und eine Herausforderung ist natürlich auch, wie können wir den öffentlichen Raum in der Stadt so gestalten, dass man sich da sicher fühlen kann und dass sich auch Kinder frei und sicher bewegen können, dass Radfahrende nicht mehr oder weniger umgenietet werden. Das finde ich auch eine Herausforderung.
Ja, und was diese Gestaltung der Stadt, wie wir sie jetzt kennen, eben auch gemacht hat, ist, dass sie natürlich das Denken und die Vorstellung von Menschen ganz massiv geprägt hat. Also, dass die Leute über diese Jahrzehnte der Autozentrierung sich natürlich auch daran gewöhnt haben und einfach es normal finden, dass die ganze Stadt voller Autos ist, dass man Kinder dazu erziehen muss, dass sie aufpassen, dass sie nicht alleine einfach auf der Straße spielen können, dass man von hier zum Supermarkt oder zum Wochenmarkt mit dem Auto fährt oder sogar zum Spaziergang. Das heißt, es ist ganz tief auch in unseren Köpfen verankert und das ist eigentlich die ganz große Herausforderung. Ich glaube, einfach die Wege, die Menschen in der Stadt täglich zurücklegen, auch anders anzubieten, also andere Mobilität dafür anzubieten, ist gar nicht so schwierig, aber es ist schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, das auch anders zu machen.
Und das ist ja das Stichwort Verhaltensänderung. Und wir haben ja, also manchmal hat man ja tatsächlich das Gefühl, das möchte ich Ihnen jetzt nicht sozusagen unterstellen in dem Zusammenhang, aber manchmal hat man das Gefühl, dass Wissenschaftler und insbesondere Ingenieure, also ich habe auch so einen Titel, also ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, eher nach technischen Lösungen suchen. Ne? Und wir wollen die Dinge sozusagen technisch lösen. Sie sprechen jetzt davon, dass das, so verstehe ich das, allein so nicht reicht, sondern wir müssen auch jeder für sich schauen, wie wir unser Mobilitätsverhalten verändern. Könnten Sie da vielleicht ein paar Beispiele mal geben dafür, was denn da konkret sein kann und sollte in einer Stadt, wenn wir jetzt mal die Uhr vordrehen würden auf 2030 und wir hätten dieses Ziel schon erreicht?
Ja, also was einem als allererstes passieren muss, ist nicht, dass sich nur das individuelle Verhalten ändert, sondern das individuelle Verhalten findet ja in einem Raum statt, in dem Menschen Möglichkeiten haben, sicher Fahrrad zu fahren oder entspannt zu Fuß zu gehen oder in dem sie die Möglichkeiten eben nicht haben. Und deswegen haben wir im integrierten Maßnahmenpaket Mobilität ganz viele Vorschläge gemacht, wie wir es schaffen können, die Stadt so zu gestalten, dass die Leute sich frei aussuchen können, wie sie mobil sein wollen. Und das eben auch auf eine nachhaltige und schöne Art und Weise tun können. Und da haben wir auch drei Wege oder drei Prioritäten skizziert, wie das funktionieren muss. Ganz oben liegt der Punkt Wege vermeiden. Das heißt, wir müssen gucken, dass es in den einzelnen Vierteln Orte gibt zum Einkaufen, dass die Leute sich da erholen können, wo sie zu Hause sind, weil es schöne Grünflächen in ihrer Nähe gibt und weil sie nicht nur an lauten, stinkenden Straßen wohnen. Der zweite Punkt ist dann, dass wir Wege verlagern vom Auto, auf den Bus, in die Straßenbahn, aufs Fahrrad, zu Fuß. Und dann erst im allerletzten dritten Schritt kommen die technischen Lösungen, die Sie angesprochen haben. Das heißt, das ist uns sehr, sehr bewusst, dass Verkehrswende eben dann funktioniert, wenn wir Verhalten ändern und den Raum dafür aufmachen, dass Verhaltensänderung möglich ist.
Genau, also wenn man jetzt einfach alle Autos durch E-Autos ersetzt, was irgendwie unbestritten ist, dass E-Mobilität ein wichtiger Baustein für eine Verkehrswende ist, aber wenn dann alle mit E-Autos im Stau stehen, dann ist eigentlich auch nichts gewonnen. Vielleicht ist die Luft ein bisschen besser, aber die Stadt ist nicht schöner geworden. Also da merkt man schon, dass da mehr nötig ist. Und ich glaube, was Marissa gesagt hat, ist total wichtig. Man muss es so gestalten, dass die Leute, die eine nachhaltige Option wählen wollen, weil es die bessere ist. So, nicht, weil sie irgendwie geläutert wurden und jetzt erkannt haben, oh mein Gott, das Auto ist furchtbar und ich werde jetzt die Mühe auf mich nehmen und mit dem Bus fahren, sondern die sollten aus dem Haus gehen und ganz offensichtlich ihre kurzen Wege in der Stadt auf eine nachhaltigere Art und Weise zurücklegen als mit dem Auto. Es macht null Sinn, mit einem fossil betriebenen Auto in einer Stadt rumzufahren. So dürfen Städte eigentlich nicht gestaltet sein. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, dass man den Raum so gestaltet, dass die Leute sich von selbst entscheiden, anders mobil zu sein und die Stadt zu einem schöneren Ort machen.
Ja, vielleicht lohnt sich da gerade mal ein Blick ins Ausland, zum Beispiel nach Kopenhagen. Kopenhagen ist ja dafür bekannt, dass die einen sehr hohen Anteil von Radverkehr haben. Und woran liegt das? Da hat man auch mal Befragungen durchgeführt und die Leute gefragt, ja, warum fahren Sie denn eigentlich mit dem Rad? Und es ist eben gar nicht so, dass jetzt die Mehrheit mit dem Rad fährt, weil sie das umweltbewusst finden. Eine Minderheit führt das auch als Grund an. Aber die Mehrheit, also der am häufigsten genannte Grund ist, ich fahre mit dem Rad, weil es praktisch ist. Und warum ist es praktisch, in Kopenhagen mit dem Rad zu fahren? Weil die Stadt die entsprechende Infrastruktur gebaut hat. Breite Radwege mit grüner Welle, extra Brücken über irgendwelche Hafenbecken und sonstigen Barrieren, die sonst die Stadt zerschneiden. So muss man es machen.
Genau, und dann geht nämlich auch die Sicherheit hoch. Also auch in Kopenhagen oder auch in niederländischen Städten sind die Anzahl der Fahrradunfälle so viel geringer als in Deutschland. Also man gewinnt wirklich nur, man gewinnt an Gesundheit und Lebensqualität, wenn man Autos aus der Stadt rauskriegt und die Leute auf andere Verkehrsmittel umsteigen.
Und wir haben ja jetzt in der Pandemie auch in einigen Städten in Deutschland so Pop-up-Bike-Lanes gehabt. Das heißt, da wurde einfach ganz unkompliziert eine Spur für den Autoverkehr gesperrt, damit die Leute dort Fahrrad fahren können. Und da gibt es ganz viele Studien, dass die Leute das nutzen und dass sobald die Infrastruktur da ist, die Leute aufs Rad steigen.
Und Leute, die mal auf einer Pop-up-Bike-Lane oder auch im großen Verbund mit Radfahrenden gefahren sind, sind so überwältigt davon, wie gut sich Radfahren anfühlen kann, wenn man nicht im Autoverkehr irgendwie alleine und voller Angst und immer geschnitten und zu eng überholt einfach mal frei fahren kann durch die Stadt. Das ist so ein schönes Gefühl, was die Leute immer total motiviert und was man in Deutschland leider viel zu selten im Alltag erleben kann. Also es gibt ein paar Fahrradstraßen, aber ich habe wirklich noch so gut wie keine Fahrradstraße erlebt, durch die nicht auch Autos fahren dürfen. Und das ist super schade, weil unsere Nachbarn irgendwie in Holland, Niederlande und Dänemark zeigen uns ja auch, wie das geht. Es ist ja nicht so, dass uns das Wissen fehlt oder irgendwie man überhaupt keinen Plan hätte, wie man das jetzt anders umsetzen könnte, Städte. Und den Städten geht es super. Also die sind schön, lebenswert, die Wirtschaft brummt, alle sind gesund, alles prima. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwie zugrunde richtet, wenn man mal ein bisschen die Stadt umbaut.
Ja, okay, dann bis hier erstmal ganz herzlichen Dank. Wir versuchen jetzt mal die erste Musik einzuspielen. Das ist heute auch ein bisschen experimentell bei uns. Die Musik kommt von YouTube, die spielen wir zu. Und wie gesagt, wir versuchen das jetzt und hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer im Stadtlabor. Unser Thema heute: eine zukunftsfähige Mobilität für Kassel. Und zu Gast haben wir Mitglieder der Scientists for Future. Und wir haben jetzt so im ersten Block schon mal ein Stück weit gehört, in welche Richtung die Reise gehen kann. Und ich würde das ganz gerne mit Ihnen zusammen nochmal konkretisieren. Also das heißt wirklich vielleicht mal an konkreten Orten, an konkreten Straßen, wo Sie das festmachen. Wo brauchen wir das? Ne? Sie hatten gerade die Beispiele von Kopenhagen oder von anderen Städten in den Niederlanden skizziert, wo man sich anders im öffentlichen Raum bewegen kann mit dem Rad oder auch zu Fuß. Und mit dem Blick, und die meisten unserer Hörerinnen und Hörer dürften unsere Stadt sehr, sehr gut kennen und können mit den Orten was anfangen, und vielleicht können wir da nochmal einsteigen, um zu gucken, dass wir anhand dieser Orte mal auf Problematiken und Handlungsbedarfe aufmerksam machen.
Ja, also mir fällt da zum Beispiel die Kurt-Schumacher-Straße ein, also der Straßenabschnitt zwischen Am Stern und dem Finanzamt, also der Altmarktkreuzung. Das ist zum Beispiel so ein typischer Straßenzug, wie er eben in den 50er Jahren in Kassel gebaut worden ist. Dafür hat man auch extra Häuser zerstört, die im Krieg noch nicht zerstört worden waren. Diese Straße befindet sich zwischen zwei eigentlich relativ ruhigen Vierteln, in denen teils gewohnt wird, da im Bereich Pferdemarkt, teils aber auch viele kleine Läden sind, im Bereich Entenanger. Und das sind eigentlich zwei Viertel, die durch diese Straße getrennt werden, richtig, obwohl die eigentlich zusammengehören. Ne? Also was läge näher, wenn ich im Pferdemarkt wohne, da mal eben rüber zu gehen zum Entenanger und da ein bisschen rumzuflanieren und einzukaufen. Das wird einem heute sehr schwer gemacht. Man muss dann weite Umwege laufen, bis man eine Fußgängerampel findet. Oder manche versuchen es natürlich auch illegal, da die 6 Fahrspuren und 2 Straßenbahngleise zu überqueren. Das ist zum Beispiel so eine Straße, da wächst auch kein Baum. Die muss dringend umgestaltet werden.
Ja, und in direkter Nachbarschaft findet man ja dann den Holländischen Platz, der auch aus Fußgehenden und Radfahrenden Sicht eine Vollkatastrophe ist. Also da sieht man auch sehr, dass es sehr darum geht, die Autos in alle Richtungen zu verteilen. Und der Fußverkehr und Radverkehr, die werden dann unterirdisch, also müssen sozusagen Höhe überwinden, was eben in selbst angetriebenen Mobilitätsformen wie Gehen und Radfahren nochmal mehr Aufwand ist. Und die Autos dürfen schön ebenerdig alles vollfahren. Und dann ist die Unterführung auch noch so gestaltet gewesen, dass man mit dem Fahrrad da eigentlich gar nicht fahren kann. Und dann durfte man es auch nicht mehr. Also da sieht man, wie die Priorisierung ist. Und der Holländische Platz als riesige Kreuzung ist natürlich eine große Herausforderung. Aber so wie er zurzeit gestaltet ist, herrscht da überhaupt keine Gleichberechtigung. Berechtigung oder Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Verkehrsformen.
Woran ich auch denke bei Dingen, die dringend umgestaltet werden müssen, sind die Hauptstraßen in Kassel. Das sind meistens die direkten Verbindungen. Wenn ich von A nach B will, dann ist das der schnellste Weg. Hier haben die Radfahrenden eigentlich meistens keinen Platz. Und auch hier brauchen wir ganz dringend sichere und komfortable Radwege. Ich denke zum Beispiel an die Wilhelmshöher Allee. Das ist die Straße mit dem krassesten Prachtblick, mit einer Perspektive sondersgleichen, die Radfahrenden bisher einfach komplett vorenthalten wird. Auch dieser schnelle Weg, da sagen wir auch, da müssen Radwege hin an die Hauptstraßen, an die Hauptverkehrsstraßen. Wenn man die vom Autoverkehr beruhigt, dann gewinnen natürlich nicht nur die Leute, die dann dort Radfahren können, sondern dann gewinnen auch die Anwohnenden, die aktuell massiv darunter leiden, dass es hier laut ist, dass hier die Luftverschmutzung deutlich erhöht ist. Und es sind meistens die Menschen mit weniger Geld, die an den Straßen wohnen, die dann nach einem harten, langen Arbeitstag nachts nicht das Fenster aufmachen können im Sommer, um zu schlafen, weil sie dann einfach keine Ruhe finden würden.
Genau, und die gesteigerte Aufenthaltsqualität, zum Beispiel an so Straßen wie der Wilhelmshöher Allee, würde dann auch dazu führen, dass lokaler Handel belebt wird. Also das weiß man auch, dass die Orte, wo sich Leute mit Fahrrad und zu Fuß vorbei bewegen, verkaufen auch mehr. Und ich glaube, wenn die Wilhelmshöher Allee attraktiver wäre, dann würden da auch noch viel mehr Läden aufmachen und die ganze Gegend aufwerten.
Zum Thema Aufwertung, so als ganz konkreter Ort, wäre natürlich auch der Aue-Damm. Das könnte ein wahnsinnig wundervoller Ort sein für Freizeit, für Erholung, wenn man hier den Kfz-Verkehr großflächig raushalten würde. Eine Flaniermeile im Grünen.
Ja, wenn ich mir das jetzt mal so vergegenwärtige, Sie haben ja da durchaus kritikwürdige Punkte in unserer Stadt identifiziert und angesprochen damit. Wenn Sie jetzt den Blick richten auf die Friedrich-Ebert-Straße und die Goethe-Germania-Straße, wo ja in den letzten Jahren ein Umbauprozess zumindest auf Teilen der Straße stattgefunden hat. Wie fällt Ihr Fazit zu diesen Umbauten aus Ihrer Perspektive? Frage das deshalb, weil beispielsweise die Friedrich-Ebert-Straße mit einem deutschen Verkehrsplanungspreis bedacht wurde. Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und auch die Umgestaltung der Goethestraße ist mit einem Preis vom Deutschen Städtebaupreis eingebunden worden. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Hat man da schon mal in die richtige Richtung gearbeitet?
Also prinzipiell, ich würde gerne was zur Goethestraße sagen. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich da jeden Tag durchfahre. Prinzipiell ist es natürlich begrüßenswert, Fahrradstraßen einzurichten. Es ist ein bisschen schade, dass das oft so sehr lange dauert, weil man dann gleich irgendwie ganz viel Bau- und Sanierungsmaßnahmen noch irgendwie mit abfrühstücken will. Und was in der Goethestraße natürlich total schade ist, ist, dass Autoverkehr weiter möglich sein wird und dass die komplett rechts und links zugeparkt ist. Und zwar mit, Querparken. Was unglaublich gefährlich ist, also gerade morgens im Berufsverkehr, wo super viele Radfahrende da runterfahren und die ganze Zeit parken irgendwelche Autos aus und blockieren den Radverkehr oder sind auf Parkplatzsuche oder so. Das ist einfach überhaupt keine gute Kombination, überhaupt keine gute Umsetzung einer Fahrradstraße. Also ich wünsche mir Fahrradstraßen, wo wirklich Fahrradverkehr herrscht und Autoverkehr ausgeschlossen ist. Also ich möchte noch zu den Wünschen von vorhin oder zu den Visionen ergänzen, dass es eben Bereiche geben sollte, wo man mit dem Auto nicht hinkommt. Marissa hatte den Aue-Damm erwähnt. Es gibt kein Recht, überall mit dem Auto hinzufahren. Man soll überall hinkommen, das ja. Jede Person soll in der Lage sein, überall hinzukommen, aber nicht mit dem eigenen Auto notwendigerweise. Und dann wollen wir quasi Straßen, die anderen Verkehrsarten vorbehalten sind, zum Beispiel die Goethestraße als echte Fahrradstraße und auch autofreie Quartiere, autofreie Bereiche, also Wohngebiete, wo mindestens mal kein Durchgangsverkehr möglich ist oder eben auch überhaupt kein Autoverkehr zugelassen ist.
Also es gibt ja einen Abschnitt der Goethestraße, den ich relativ gelungen finde, nämlich zwischen Mohrhardtstraße und Rudolfsplatz. Sind viele Bäume und da gibt es einen breiten Radweg und einen noch breiteren Bereich für zu Fuß gehende. Da sind auch Bänke und so weiter. Also das hat wirklich Aufenthaltsqualität.
Darf ich dazu kurz was ergänzen? Ja. Das geht mir auch so. Ich finde das sehr schön da. Aber aus Radfahrenden Sicht ist es nicht gut, weil eigentlich muss man Schrittgeschwindigkeit fahren. Also es sieht aus wie ein Radweg, ist aber keiner. Und wenn du dort jemanden anfährst, umnietest mit dem Fahrrad, bist du schuld, weil du nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren bist. Das heißt, das sieht hübsch aus, aber es ist eigentlich auch nicht optimal umgesetzt. Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich finde es auch schön. Ich fahre da auch gerne lang, aber eigentlich ist es für Radverkehr eher suboptimal gelöst und es gibt ja deshalb auch noch einen Radfahrstreifen auf der Straße, da kommt man aber eben nicht gut hin.
Ja gut, das mag juristisch ein Problem sein, aber faktisch ist so viel Platz da, dass es, also ich fahre da häufig entlang und ich habe es noch nie erlebt, dass es da irgendwie einen ernsthaften Konflikt mit zu Fußgängern gegeben hätte. Ich würde aber gerne noch was zur Friedrich-Ebert-Straße sagen, weil Herr Scharke ja danach gefragt hatte. Also ob die Friedrich-Ebert-Straße jetzt wirklich preiswürdig ist, weiß ich nicht. Ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle dazu. Also ich finde, im Vergleich zum vorherigen Zustand ist es eine wesentliche Verbesserung. Also heute ist es tatsächlich möglich, praktisch an jeder Stelle die Friedrich-Ebert-Straße einigermaßen gefahrlos zu queren, weil es eben in der Mitte diese langgestreckte Insel gibt. Das heißt, wenn ich da überqueren will, muss ich nicht warten, bis aus beiden Richtungen nichts mehr kommt, sondern ich kann schon mal bis zur Mitte und dann gucke ich nochmal und dann komme ich auch auf die andere Seite. Es gibt auch einen breiten Radweg. Der hat allerdings das Problem, dass da sehr häufig drauf geparkt wird, beziehungsweise die Lieferverkehre, die Lieferwagen, die irgendwelche Pakete ausliefern, die betrachten das so irgendwie als ihr Revier. Und ich habe auch den Eindruck, dass da überhaupt nicht dagegen vorgegangen wird. Also das scheint die Stadt nicht zu interessieren, dass da eigentlich jeden Tag stündlich Verkehrsverstöße passieren, die auch wirklich zu gefährlichen Situationen für die Radfahrenden führen. Denn man muss dann auf die Fahrbahn ausweichen und die Fahrbahn, da fahren erstens Autos, die natürlich nicht unbedingt damit rechnen, dass da jemand mit dem Rad auf einmal einschert. Und zweitens muss man dann auch noch die Straßenbahnschienen queren. Also das ist wirklich eine super gefährliche Sache. Und da bräuchte es meines Erachtens tatsächlich für diese Lieferverkehre, die ja auch irgendwie benötigt werden, die kann man ja nicht wegdiskutieren, bräuchte es entsprechende Flächen, wo die eben mal kurz zum Be- und Entladen halten können und wo dann nicht Dauerparker draufstehen dürfen. Das müssten also wirklich Flächen sein, die dafür freigehalten werden. Und da müsste dann auch einfach eine Kontrolldichte herrschen, dass das dann eben auch funktioniert.
Ja, vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Also die Verkehrsplaner, die damals für die Planung in der Friedrich-Ebert-Straße zuständig waren, die haben das schon mitgedacht. Und wenn man jetzt ganz genau auf der Fritze-Ebert guckt, dann gibt es auch so also als Ladezonen ausgewiesene Bereiche. Die Frage ist dann immer, werden sie genutzt? Ne? Also das ist schon zu beobachten, dass es so ist, wie Sie es eben beschrieben haben. Ne? Da kommen die Leute, die voll unter Strom stehen und schnell arbeiten müssen von den ganzen Paketdiensten, die wollen ihr Zeug abwerfen. Und die parken, die nutzen natürlich sehr, sehr gerne diesen relativ breiten Radstreifen, weil sie können sich da hinstellen, ohne den Verkehr also diesen fließenden Autoverkehr zu beeinträchtigen, ja, und genau das machen die, ne, und das ist natürlich dann halt, ja, man hat eine Situation geschaffen, die auf der einen Seite auch die Vorzüge hat, wie Sie das beschrieben haben, und in der Realität zeigt sich, dass es dann halt auch Probleme gibt. Kommen wir vielleicht nochmal zu anderen Orten, wo Sie nochmal ein spezielles Auge drauf haben hier in unserer Stadt, oder auch gerne nochmal so übergeordnet, in welche Richtung wir uns entwickeln müssen hier in Kassel, damit wir auch dieses ambitionierte Ziel 2030 klimaneutral tatsächlich zu sein, damit wir das schaffen können, weil beispielsweise die Friedrich-Ebert-Straße ist 3 Jahre umgebaut worden. Ja? Die Goethe-Germania hat ähnlich lange gedauert, und wenn wir jetzt uns mal vorstellen, so eine Autobahnschneise wie die Schumacherstraße, das dauert ja irgendwo auch alles irgendwie seine Zeit. Es müssen Ressourcen irgendwo daherkommen. Also ist das, was Sie vorhin als integriertes Maßnahmenpaket Mobilität bezeichnet haben, fließen da solche Sachen auch ein, dass man irgendwie überlegt, wie ist da eine mögliche Umsetzungsperspektive?
Vielen Dank, das ist eine super wertvolle Frage. Also das integrierte Maßnahmenpaket Mobilität wurde ja im Klimaschutzrat schon begrüßt, da gab es keine Gegenstimme dagegen und liegt jetzt beim Magistrat. Und das heißt, es ist enorm wichtig, dass es jetzt schnell weitergeht mit dem Paket, weil da ganz viele Dinge drin sind, wo die Umsetzung schon 2021 beginnen muss. weil 9 Jahre sind überhaupt nichts, wenn wir von Infrastrukturprojekten sprechen. Da ist wirklich so allerhöchste Eisenbahn.
Ja, ich glaube, diese Vorstellung mit so einem Weiter-so und ja, wir machen dann mal ein bisschen, ist einfach so, funktioniert es nicht so. Ne? Jetzt muss man wirklich alle Hebel umlegen und alles mobilisieren, was geht und einfach sich auch mal eingestehen, dass das eine echt riesige Aufgabe ist. Und da hilft es aber nichts zu zaudern, sondern muss losgehen.
Genau, also wenn wir uns den CO2-Emissionsanteil vom Verkehr in Deutschland angucken, dann sind wir da bei fast 20%. Das ist einfach wirklich viel. Und 9 Jahre sind eine unfassbar kurze Zeit, um so eine grundlegende Transformation von dem ganzen Bereich hinzukriegen. Also wir haben jetzt Jahrzehnte von autozentrierter Politik hinter uns und müssen jetzt in wirklich kurzer Zeit das umgestalten und dürfen das auch in wirklich kurzer Zeit umgestalten. Das heißt, das Wundervolle ist, wir werden das alle noch erleben und wir werden alle noch in einem schöneren Kassel leben.
Ja, das Maßnahmenpaket, das enthält natürlich bewusst Maßnahmen, die kurzfristig umsetzbar sind, Maßnahmen, die mittelfristig umsetzbar sind und Maßnahmen, die langfristig umsetzbar sind und die auch langfristig wirken. Es gibt zum Beispiel im Bereich Tarif- und Parkraumbewirtschaftung Maßnahmen, die ziemlich kurzfristig umzusetzen sind. Da muss nicht irgendwie Infrastruktur neu gebaut oder umgebaut werden. Bei der nächsten Tarifreform wünschen wir uns zum Beispiel, dass eine Art Halbpreis-Abo, so etwas ähnliches wie eine Bahncard 50, wir nennen das Flex-Abo, eingeführt wird. Das würde beinhalten, dass gegen Zahlung eines sehr moderaten monatlichen Betrags, also so Größenordnung 5 bis 10 Euro, wir dann zum halben Preis von Einzelfahrkarten die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Das würde eine ganz große Lücke im Tarifsystem schließen, zwischen den Zeitkarten, die sind sehr preisgünstig für Leute, die tatsächlich fast jeden Tag fahren, und den Einzelfahrscheinen, die eben für Leute sind, die nur sehr selten fahren. Aber das schafft eben, also dazwischen fehlt ein Angebot für Menschen, die ab und zu mal fahren und die vielleicht auch sich vorstellen können, ab und zu mal ein bisschen öfter zu fahren. Ne? Aber die werden natürlich von den hohen Preisen der Einzelfahrscheine abgeschreckt. Und da braucht es etwas dazwischen. Und das müsste Hand in Hand gehen mit einer entsprechenden Bepreisung der Parkplätze, vor allen Dingen der innerstädtischen Parkplätze. Es ist ja heute so, dass Parken in Kassel immer noch sehr günstig ist und in vielen Fällen sogar gratis. Und da kommen wir auch wieder auf die Flächenthematik. Es gibt zum Beispiel den Karlsplatz oder den Entenanger. Da sind große Flächen mitten in der Innenstadt, die sehr attraktiv sind, die eigentlich, also die theoretisch attraktiv sind und sehr schön genutzt werden könnten und wo heute einfach Autos draufstehen. Von daher freut es mich auch sehr, dass im Entwurf des Koalitionsvertrags drinsteht, dass Oberflächenparkplätze in der Innenstadt künftig reduziert werden sollen, damit die dann auch einer schöneren Nutzung zugeführt werden können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das integrierte Maßnahmenpaket Mobilität jetzt bei dem Magistrat liegt. Also der, um das nochmal zum Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer zu erklären, der Klimaschutzrat ist ein Rat, also ein beratendes Gremium. Er hat ja in dem Sinne keine Macht. Ne? Und letztendlich ist die Politik, die Stadtpolitik in diesem Moment diejenige Institution, die das dann umsetzen muss. Und wie schätzen Sie das ein? Also wann wenn Sie sagen, wir müssen anfangen, wir haben 2021, das Maßnahmenpaket liegt jetzt sozusagen vor, wann kann es realistischerweise in die Abstimmung gehen?
Also bisher wurde die Abstimmung zweimal vertagt, weil man im Ausschuss sich erst das Maßnahmenpaket anhören wollte. Bisher wurde allerdings noch niemand eingeladen, um das Maßnahmenpaket vorzustellen. Insofern müsste da jetzt dringend eine Einladung kommen und dann kann das der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden und dann kann die Stadtverordnetenversammlung darüber diskutieren
und dafür stimmen.
Ja.
Was daran so schwer?
Okay, in diesem Sinne, das ist jetzt erstmal, wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Eine zukunftsfähige Mobilität für Kassel ist unser Thema heute. Und bei uns zu Gast Mitglieder der Scientists for Future. Und wir haben jetzt in dem letzten kleinen Blog mal schon mal über konkretere Maßnahmen und Ideen gesprochen, auch über konkrete Orte. Und Herr Briegel hatte auch Tarifmodelle vorgestellt, also so, wo man sagt, ja, hört sich sehr, sehr sinnvoll an, was Sie da vorgeschlagen haben. Lassen Sie uns doch nochmal auf das Thema öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV, für die Experten sprechen, weil wir haben jetzt über den Individualverkehr geredet und über die vielen Autos, die rumstehen. Damit, und das haben Sie ja sehr lebhaft halt auch geschildert, damit ich vor die Tür gehen kann und auch auf das Auto verzichte, aktiv, brauche ich natürlich halt auch entsprechende Alternativen, ne? Die es mir möglicherweise noch schneller ermöglichen, dahin zu kommen, wo ich will und nicht irgendwie in so einer Blechkiste zu sitzen und so weiter. Also, wie sieht das mit dem ÖPNV aus und welche Ansätze gibt es da? Weil der ÖPNV ist ja auch ein kommunales Unternehmen, wo möglicherweise man mehr Möglichkeiten hat als bei rein privatwirtschaftlich organisierten Veranstaltungen. Wie sehen Sie das?
Ja, da gibt es natürlich auf jeden Fall Möglichkeiten. Also ein wichtiges Element ist, die Taktfrequenz zu erhöhen. Es ist ja heute so, auf den weniger frequentierten Linien haben wir heute einen Grundtakt von 30 Minuten. Wenn man da jetzt nicht gerade den Bus passend erwischt, dann kann man also ziemlich lang an der Haltestelle stehen. Auf den etwas stärker frequentierten Linien haben wir einen 15-Minuten-Takt und nur auf den Strecken, wo sich mehrere Linien überlagern, haben wir dann einen 7,5-Minuten-Takt. Da wollen wir mehr haben, also häufigere Fahrten. Es sollte auch im Abend- und Wochenendverkehr häufiger gefahren werden, damit der ÖPNV auch da attraktiv ist. Mittelfristig brauchen wir in Kassel auch neue Straßenbahnlinien. Straßenbahnen werden gemeinhin als komfortabler empfunden als Busse. Sie haben auch eine höhere Beförderungskapazität. Das ist also für Strecken, wo eine hohe Verkehrsnachfrage besteht, das Verkehrsmittel der Wahl. Konkret schlagen wir die Strecke nach Harleshausen im Westen vor und nach Osten nach Waldau und nach Lohfelden. Das sind natürlich Maßnahmen, die kosten etwas und das ist auch vom Planungsvorlauf her nicht in 2 Jahren zu machen. Aber wir müssen eben heute damit beginnen, das zu planen, damit es dann auch vielleicht gegen Ende des Jahrzehnts fertig ist.
Genau, was wir auch sagen, ist, dass im Jahr 2030 95% der Kasseler Bevölkerung nicht mehr als 5 Minuten zur nächsten Haltestelle brauchen sollen. Weil das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn ich vor die Haustür gehe, wie schnell bin ich bei einer Bus- oder Straßenbahnhaltestelle. Und auch die angesprochene Taktverdichtung in der Nacht, das ist enorm wichtig für Menschen, die Schicht arbeiten, dass die einfach auch sicher wissen, ich komme schnell nach Hause, ich stehe nicht noch eine Dreiviertelstunde rum.
Und manchmal findet man da ja auch so ein Henne-Ei-Problem, ne? Wenn irgendwie die Auslastung der Strecke eine Voraussetzung dafür ist, dass gebaut werden kann oder dass irgendwo was ausgebaut wird, dann ist natürlich ein Problem. Wenn es zurzeit schlecht ist und die Leute andere Verkehrsmittel nutzen, kann man natürlich leicht sagen, so ja, da ist kein Bedarf. Aber ich glaube, dass man da größer denken muss und irgendwie auch jetzt über das Maßnahmenpaket oder Kassel 2030 hinaus vielleicht dem ÖPNV auch zutrauen muss, dass er moderner und auch dynamischer wird, als wir das so kennen, ne? So Straßenbahn alle 10 Minuten oder so oder alle 30 Minuten. Ich glaube, da sollte man irgendwie beherzt rangehen und dran glauben, dass es in Zukunft eine Lösung gibt, auch für Leute, die zu unbeliebter Zeit an einem komischen Ort in der Stadt von A nach B wollen und dafür trotzdem nicht ihr eigenes Auto verwenden müssen. Also ich glaube, in die Richtung muss man weiterdenken und das ist natürlich eine Herausforderung. Ich kenne mich mit ÖPNV nicht aus, das sage ich ihr ganz ehrlich. Also ich war an dem Teil nicht beteiligt, aber das ist natürlich eine Herausforderung, vor der man aktuell steht, dass nicht alles so, wie wir das jetzt vernünftig fänden, auch rechtlich gerade umzusetzen ist. Aber ich finde das schon ein Problem, wenn die Auslastung quasi garantiert sein muss, noch bevor die Leute das Angebot haben. Das ist ein bisschen komisch.
Und was ich am ÖPNV einfach nochmal sehr herausstellen möchte, ist, dass der Freiheit erlaubt, zum Beispiel auch für ältere Menschen. Wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft und Menschen, die irgendwann vielleicht sich auch nicht mehr trauen, Auto zu fahren, die dann aber immer noch selbstständig bleiben können und nicht darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder sie in der Gegend rumkutschieren, wenn sie eben einen guten ÖPNV vor der Haustür haben.
Ja, was so eher nachfrageschwache Räume und Zeiten anbelangt, also irgendwelche Wohnviertel am Abend oder so etwas, dafür gibt es ja auch sogenannte bedarfsgesteuerte Verkehre, also kleinere Fahrzeuge, die eben nur bei Bedarf verkehren, sprich so etwas wie Rufbusse oder Anrufsammeltaxis oder auch künftig, wenn man die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt, kann das auch alles flexibler und kurzfristiger sein.
Oder sogar autonom, aber das ist eine wilde Vorstellung. Muss man nicht integrieren, aber ich glaube, das kann man schon auch mitdenken, dass es in irgendeiner Art und Weise auch zum öffentlichen Personenverkehr irgendwann beitragen kann, oder?
Genau, sogenannte Robotaxis, also autonome Sammeltaxis, die dann als Zubringer zu den Hauptstrecken des öffentlichen Nahverkehrs fungieren. Das sollte, wenn die entsprechende Technik ausgereift ist, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen.
Jetzt gibt es also nochmal, um nochmal zurückzukommen auf den Ausbau beispielsweise von Straßenbahnstrecken. Das haben wir jetzt ja neulich in der Lokalpresse auch gelesen. Ja, da wird ja immer mal wieder diskutiert. Ja, und wir wollen auf den Herkules und wir wollen nach Harleshausen und wir wollen nach Lohfelden. Da wird dann immer sehr, sehr, sehr schnell realpolitisch, sagen wir mal, auf die Bremse getreten. Ja, und ist es so, plädieren Sie dafür oder so habe ich das verstanden, dass man sich davon ein Stück weit auch freimachen muss? Und zu sagen, okay, wir denken jetzt tatsächlich mal einen großen Wurf, was diese Integration der unterschiedlichen Verkehrsträger angeht und dann eben auch das als eine wirkliche Aufgabe zu sehen, für so eine Infrastruktur zu sorgen und dann nicht immer aufgrund von Fördermittelknappheit oder sonstigen Dingen auf den möglichen Ausbau zu verzichten.
Also natürlich müssen Dinge irgendwie finanzierbar sein und wir sagen natürlich auch, dass nicht alles unmittelbar ausschließlich nur von der Stadt Kassel umgesetzt werden muss, sondern da müssen natürlich auch Bundesgesetze Rahmenbedingungen vorgeben, die sowas ermöglichen. Aber natürlich braucht es ganz große Würfe, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Klimaneutralität 2030 ist eine riesige Aufgabe, die lässt sich nur mit, also noch mehr als dem Größenwürfen eigentlich begegnen. Da müssen wir alles, was wir an Visionen und Engagement haben, reinwerfen. Und ja.
Und auch Geld. Also, oder? Das lässt sich halt nicht wegdiskutieren, dass das Geld kostet, aber man kann sich jetzt nicht, ich finde, da darf man jetzt nicht knausrig sein.
Auf jeden Fall. Also auch wenn wir uns angucken, wenn wir das mit der Klimaneutralität nicht hinkriegen, dann steuern wir auf eine Klimaerwärmung von deutlich über 1,5 Grad hin. Heute ist gerade wieder ein Entwurf eines IPCC-Berichts, das International Panel on Climate Change, rausgekommen, in dem gesagt wird, ja, wenn wir das 1,5 Grad-Limit reißen, dann haben wir es mit mehr Hitzewellen zu tun, dann haben wir es mit mehr Hunger zu tun, dann haben wir es mit mehr Seuchen zu tun. Das wird unsere Lebensqualität derartig beeinträchtigen und auch wirtschaftlich derartige Kosten verursachen, dass das Günstigste, was wir jetzt tun können, schneller ambitionierter Klimaschutz ist.
Ja, und die Stadt Kassel, die kann natürlich nicht alles alleine machen, aber sie hat ja auch Möglichkeiten, auf Landes- und Bundesebene Einfluss zu nehmen. Ne? Zum Beispiel über den Deutschen Städtetag oder eben auch auf Landesebene, um eben diese Fördergeldkulisse, also die Bedingungen, unter denen Fördergelder vergeben werden, auch entsprechend so zu gestalten, dass Klimaeffekte und ökologische Effekte stärker gewichtet werden und dass nicht nur, also bei der Bewertung von Neubauprojekten im öffentlichen Nahverkehr, dass da nicht nur danach geschaut wird, ist man jetzt eine Minute schneller oder ist man zwei Minuten schneller, sondern es kommt eben auch auf die Attraktivität eines Verkehrsmittels an. Und die ist eben, wie gesagt, bei Straßenbahnen höher als bei Bussen.
Wenn wir jetzt mal, also wir leben ja seit einiger Zeit in einer sehr, sehr speziellen Situation, die uns vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt. Also dieses ganze Pandemiegeschehen, was uns jetzt, was über uns gekommen ist, sagen wir mal. Und positiv gesprochen, bei dem, was Sie gerade gesagt haben, können wir ja jetzt auch feststellen, dass der Staat in der Lage ist, unglaubliche Summen halt auch zu mobilisieren in relativ kurzer Zeit, was wir uns eigentlich unter normalen Bedingungen nicht hätten vorstellen können. Das gab es vielleicht in der Finanzkrise damals auch so, ne? Also wo so dieses Thema war. Und von daher müsste eigentlich das Hoffnung machen darauf, dass es doch gehen könnte, wobei diese, naja, also Klimaschutz ist ja eine Aufgabe, ein Marathonprogramm, das sagen ja manche, ne, was man eben machen muss. Und hier bei dieser Bekämpfung dieser Pandemie, da guckt man ja irgendwie deutlich kurzfristiger. Müssten wir zumindest, was die Fördermittel angeht und auch die Investments in Infrastruktur und so weiter, da auch irgendwo in diese Richtung denken, dass wir einfach mehr dafür locker machen mit so einer großen Perspektive, wie man das jetzt auch mit diesen Mitteln in der Krise, in der Corona-Krise gemacht hat?
Also unbedingt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, hier sprechen wir jetzt über investive Ausgaben, ne? Also wir wollen zum Beispiel Geld eben ausgeben, damit eine Infrastruktur gebaut wird, die hinterher da ist und genutzt werden kann, ne? Sie haben gerade, Herr Scharke, an die Bankenrettung erinnert. Da ist das Geld ja sozusagen in ein Loch geworfen worden, ne? Das war ja nicht investiv, sondern da sind Löcher gestopft worden. Das ist also von daher eigentlich ganz anders zu bewerten, wenn wir jetzt Geld für Infrastruktur ausgeben wollen.
Und was Sie auch gesagt haben, ist, wir müssen Klimaschutz machen. Natürlich müssen wir Klimaschutz machen, vor dem Hintergrund, dass niemand von uns die Klimafolgen erleben möchte, wenn wir dieses 1,5-Grad-Limit reißen. Aber gleichzeitig dürfen wir eben auch Klimaschutz machen. Wir dürfen unsere Stadt so umgestalten, dass es schöner wird für uns, da zu leben, dass unsere Kinder sich da freier bewegen können, dass wir alle besser schlafen. Also ich finde es immer wieder wichtig, das auch im Blick zu behalten, dass wir das eben nicht nur machen, um eine globale Krise zu bewältigen, sondern auch, weil unser Leben hier vor Ort besser wird.
Ja, ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass die Pandemie kurzfristiger ist, also die Folgen, die man verhindert, wären kurzfristiger fühlbar als beim Klimawandel. Das ist schon ein Problem, dass da die psychologische Distanz einfach sehr groß ist, ne? Dass irgendwie alle immer noch denken, die ganz großen Katastrophen sind sehr weit weg. Aber eigentlich ist es eine Stärke, was Marissa gerade meinte. So. Also die Investition ist nichts, was uns jetzt wehtut, sondern was uns auch unmittelbar unser Leben verbessern wird.
Ja, aber wenn wir morgen auf dem Karlsplatz statt der Parkplätze Bäume pflanzen und da Außengastronomie machen und einen Markt oder so etwas, das wird nicht viel kosten und das kann man auch gleich spüren. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, wie in relativ kurzer Zeit mit vernachlässigbaren finanziellen Mitteln eine sichtbare Verbesserung geschaffen werden kann.
Okay, also wir nähern uns, wir kommen auf die Zielgerade unserer Sendung. Ich würde ganz gerne nochmal dieses Ziel 2030 ins Auge nehmen und vielleicht von jedem und jeder von Ihnen einfach nochmal ganz kurz hören, wie ist die Vision, was ist eine wünschenswerte Zukunft? Stellen wir uns vor, wir haben schon 2030, wir sind unmittelbar dabei, dieses Ziel zu erreichen. Wie sieht unsere Stadt aus Ihrer Perspektive aus, dass vielleicht jeder kurz etwas dazu sagt, weil wie gesagt, wir uns schon Richtung Ende unserer Sendung bewegen.
Also ich stelle mir Kassel 2030 so vor, dass es sehr angenehm ist, egal wo man ist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es minimal wenig Autos gibt, die noch in der Stadt fahren, weil Leute, die einpendeln, ihr Auto am Stadtrand abstellen und dann mit einem anderen Verkehrsmittel weiterfahren, wenn sie denn mit dem Auto kommen müssen. Das heißt, in der Stadt sind nur ruhige und emissionsfreie Verkehrsmittel unterwegs. Es sind viele Bäume da, die Menschen sind draußen, halten sich auf. Und was man hört, ist vielleicht Kinder lachen oder Leute, die plaudern und sich austauschen. Und man kann jeden Alters, jeden Weg sorglos so zurücklegen, ohne dass zum Beispiel Eltern auf einen aufpassen oder dass man Angst haben muss, umgefahren zu werden.
Ich stelle mir vor, dass wir in einer Stadt leben, in der wir uns umgucken und uns noch so fragen, wow, war das wirklich vor knapp 10 Jahren hier wirklich noch so eine Betonwüste mit Blechkisten drauf? Wie konnten wir denn das hinnehmen? Wie schön, dass wir die Veränderung geschafft haben. Ich stelle mir eine Stadt vor, in der es weniger Lärm gibt, saubere Luft, es gibt keine tödlichen Unfälle mehr im Verkehr. Ja, insgesamt ein grüneres, schöneres Stadtbild für alle.
Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also das ist schon so schön, das kann ich nicht mehr toppen.
Okay, dann bis hierher an diese Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den engagierten Dialog. Ich bedanke mich bei Laura Henn, bei Marisa Reiserer und bei Ramon Briegel von den Scientists for Future, die jetzt 2021 zu uns gesprochen haben. Wir hoffen, dass wir das Projekt und diese Gespräche weiterhin führen können, auch in bestimmten Etappen, möglicherweise in einer anderen Zusammensetzung, um an diesen Prozessen dran zu bleiben und idealerweise natürlich positive Botschaften und positive Nachrichten zu vermitteln, dass es irgendwo in unserer Stadt nach vorne geht und dass wir dieses Ziel 2030, was Sie als ja sehr authentisch als eine Riesenherausforderung eben auch nochmal beschrieben haben, dass wir das halt auch tatsächlich hinbekommen können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und bleiben Sie stark und vor allem gesund. Wir wünschen Ihnen von hier aus, vom Freien Radio Kassel aus, eine wunderbare Nacht und wir spielen jetzt noch ein kleines Musikstück ein.